ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
Es ist gerade wild am Betzenberg. Letzte Woche Klasse gehalten, nächste Woche Pokalfinale. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit FCK-Trainer Friedhelm Funkel. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, ich freue mich auf euch.
Wissen Sie noch, wen Sie letzten Sonntag, so kurz vor 3:30 nachmittags muss es gewesen sein, als erstes umarmt haben?
Als erstes umarmt habe, am Sonntagnachmittag?
Kurz vor 3:30 ist der entscheidende Hinweis.
Ich glaube, meinen Co-Trainer.
Weil der neben Ihnen saß?
Weil er neben mir stand und wir gerade vernommen haben oder gesehen haben, dass wir die Klasse gehalten haben, weil wir das Spiel Eintracht Braunschweig gegen in Wiesbaden gesehen haben und in den letzten Minuten schon gezittert haben, dass Braunschweig das 1-0 über die Runden bringt. Das ist dann mit 6-minütiger Nachspielzeit ist das gelungen. Und dann habe ich den Matthias Lust, meinen Co-Trainer, umarmt. Und wir waren einfach glücklich, dass wir es am 33. Spieltag geschafft haben, in der Liga zu bleiben.
Haben Sie alle zusammen geguckt?
Das Trainerteam hat zusammen geguckt. Wir haben danach noch zwei Fläschchen Wein getrunken auf den Klassenerhalt. Die Mannschaft hat geschlossen oben im VIP-Raum geguckt. Die sind dann auch hinterher runtergekommen. Also einige, nicht alle, aber einige sind runtergekommen, haben auch ein Gläschen Wein in der Hand gehabt. Und wir haben uns einfach alle nur gefreut, dass wir die Liga erhalten haben und vor den letzten zwei Spielen der ganz große Druck weg ist.
Ja, Sie haben, als Sie angefangen haben, gesagt, es ist denkbar, dass das hier bis zum letzten Spieltag gehen wird. Es ist der vorletzte geworden. Sie haben es schon spannend gemacht.
Ja, mir wäre es auch recht gewesen, wenn wir am drittletzten Spieltag die Klasse gehalten hätten. Aber das war mir Wunschdenken, weil das war schon eine schwere Mission. Und ich habe eine Mannschaft übernommen, die schon ein Stück weit verunsichert war. Und mir war klar, dass wir das ein oder andere Spiel gewinnen, die ein oder andere Überraschung auch liefern werden, siehe Kiel, als wir in Kiel gewonnen haben. Aber dass es auch immer wieder Rückschläge geben wird, weil wenn eine Mannschaft so tief im Tabellenkeller ist, dann ist es sehr, sehr schwierig und dann hat man nicht das Selbstbewusstsein, als wenn man oben steht oder gerade vielleicht mal 6-7 Spiele am Stück nicht verloren hat, so dass mir da auch immer klar war, dass Rückschläge kommen werden. Das war gegen Greuther Fürth, als wir in der 94. Minute noch 2-1 verloren haben. Das war mit dem 0-4 ganz am Anfang natürlich gegen den Karlsruher SC. Und so war das im Grunde klar, dass es bis zum letzten Spieltag gehen könnte. Wir haben es aufgrund der Siege vorher mit Holstein Kiel und auch zu Hause gegen Magdeburg, haben wir die Voraussetzungen geschaffen, es eher hinzubekommen. Und das hat dann an diesem Sonntag geklappt.
Schläft man danach wieder ruhiger?
Ja, eindeutig ja. Eindeutig ja, nachdem die Entscheidung gefallen ist. Ich kann jetzt nur von mir sprechen und man schläft wieder ruhiger, weil in den Wochen zuvor hast du immer wieder deine Mannschaftsaufstellung, die Ergebnisse, die Tabelle, die einzelnen Spieler im Kopf gehabt und da wird man nachts oder am frühen Morgen schon mal wach und denkt über das ein oder andere nach, kann dann nicht mehr so gut einschlafen. Also das war schon eine bewegende, schöne, aber auch schwere Zeit.
Jetzt kommt zum letzten Spieltag ausgerechnet Braunschweig zum Betzenberg. Kriegt der Trainer Daniel Scherning Blumen?
Na, Blumen nicht, aber Glückwünsche von mir. Das auf jeden Fall. Ich kenne Daniel nicht persönlich. Wir haben uns noch nicht, sind uns noch nicht über den Weg gelaufen, dass er auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite der Trainerbank stand. Und werde mich natürlich bei ihm nochmal bedanken und auch ein großes Kompliment aussprechen, was er mit Eintracht Braunschweig gemacht hat in der Rückrunde. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert und das freut mich als Trainerkollege natürlich, wenn einer auch eine ganz, ganz schwere, viel schwerere Aufgabe, als ich hier in Kaiserslautern übernommen hat, das dann so zu Ende bringt und dabei auch noch im Grunde hilft. Das ist ganz, ganz toll und das werde ich ihm natürlich auch sagen.
Es war eine schöne und es war eine schwere Zeit jetzt am Betzenberg, sagen Sie. Und Sie hören auch auf. Ja, also Sie beenden die Zusammenarbeit nach der Saison eigentlich wie geplant, oder?
Ja, wie geplant, obwohl ich zwischendurch immer mal wieder den Gedanken hatte, vielleicht doch weiterzumachen, weil auch wenn es schön und schwer war, es hat mir total Spaß gemacht. Und ich habe einen Trainerteam an meiner Seite gehabt, wo es vom ersten Augenblick einfach super gepasst hat, vom menschlichen her, vom fachlichen her, vom Spaß her und so weiter. Und auch mit dem größten Teil der Mannschaft, dass nicht immer alle Spieler mit dir als Trainer einverstanden sind, das liegt in der Natur der Sache, wenn du so viele Spieler hast, das ist aber auch nicht schlimm, aber der größte Teil der Mannschaft, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir haben sehr, sehr gut miteinander gearbeitet und dann denkt man schon mal, vielleicht machst du doch nochmal weiter und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es sehr, sehr viel Kraft gekostet hat und dass ich wieder neu auftanken muss. Ich kann nicht in 3 Wochen schon wieder nach dem letzten Spiel, nach dem Pokalspiel geht es, glaube ich, 3,5 oder 4 Wochen später schon weiter mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Und das reicht einfach bei mir nicht, um wieder so viel Kraft aufzutanken, um in eine ganze neue Saison zu gehen. Da brauche ich einfach mehr Regeneration. Und die möchte ich mit dem einen oder anderen Urlaub dann mit der Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, Enkelkindern, möchte ich einfach wieder mehr Zeit verbringen.
Vorher der Pokal. Er ist ja schon da. Er ist ja schon in Berlin. Ja, Montag wurde er ins Rote Rathaus wiedergebracht. Dieses Spiel, fast 75.000 im Berliner Olympiastadion. Gegen die Unbesiegbaren diese Saison, gegen Bayer Leverkusen.
Ja, das wird ein weiteres absolutes Highlight für alle. Für mich natürlich auch nochmal, dass ich nochmal nach Berlin komme, aber auch für die Jungs. Und die müssen einfach Spaß haben. Also wir haben hier nur wirklich überhaupt nichts zu verlieren in diesem Spiel. Unser Gegner Bayer 04 Leverkusen, die sind sowas von Favorit, wie es das, glaube ich, im Vorfeld eines Endspiels in Berlin noch nie gegeben hat. Sie sind jetzt 50 Spiele ungeschlagen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht nur in der Bundesliga, sondern auch gegen richtig, richtig gute europäische Spitzenmannschaften. Und ich wünsche mir einfach, dass sie auch das Euroleague-Endspiel am Mittwoch in Dublin gewinnen, weil das hat diese Mannschaft einfach verdient. Und dann können sie 3 Tage später, können sie ruhig mal verlieren. Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Wir wissen, was da auf uns zukommt. Aber das müssen wir ausblenden, sondern wir müssen es genießen, das, was Sie auch gesagt haben. Wir müssen diesen Tag einfach genießen. Das ist einer der schönsten Tage für einen Fußballer am Finale, um den DFB-Pokal in Berlin antreten zu dürfen. Das ist so schön. Ich durfte es in Berlin selber jetzt das erste, zweite, dritte, vierte Mal darf ich es genießen in Berlin. 3-mal als Trainer, 1-mal als Spieler. Und das ist jedes Mal aufs Neue, ist das Gänsehaut pur. Und das werde ich meinen Spielern versuchen zu erzählen, ein bisschen zurückzublicken, was ich nicht oft mache. Aber da lohnt es sich einfach auch mal ein bisschen zurückzugucken und meine Erfahrungen einfach mitzunehmen von Berlin aus. Und dann machen wir alles, um ein gutes Spiel abzuliefern und die Spannung so lange wie möglich hochzuhalten.
1985 waren Sie da als Spieler mit Uerdingen, haben die Bayern geschlagen. Und dann hatten Sie hinterher den Pokal in den Händen, ja? Wissen Sie noch, wie der sich anfühlt?
Ja, ich weiß, wie der sich anfühlt. Und das war natürlich auch eine ganz, ganz große Sensation, dass wir mit Bayer Uerdingen, obwohl wir anders als heute mit Lautern Erstligist waren und der Unterschied zwischen Bayern und Bayer Uerdingen nicht ganz so groß war, wie er jetzt am Sonntag sein wird. Aber niemand hat uns zugetraut, dass wir dieses Spiel im Olympiastadion, das erste übrigens, was in Berlin stattgefunden hat, dass wir das gewinnen können. Und die Jungs damals an meiner Seite, wir sind einfach gerannt. Und wir wussten, wir kommen nie mehr in ein Endspiel oder höchstwahrscheinlich nicht mehr in ein Endspiel. Für die Bayern war das Normalität. Und ja, wir sind die einfach kaputt gelaufen, um auch gut Deutsch zu sagen. Und sie haben uns dann tatsächlich belohnt. Bayern ist nervös geworden, rote Karte für Wolfgang Dremmler, weil er unbeherrscht war, weil er mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden war und so weiter. Es waren 28 Grad, es war unglaublich heiß, es war ein Pfingstsamstag. Und da hat alles für uns dann gesprochen. Wir konnten uns mehr quälen, wir sind mehr gelaufen, wir haben gekämpft bis zum Umfallen. Und genau das muss meine Mannschaft auch gegen Bayer Leverkusen machen. Und dann hat ein sehr geschätzter Trainerkollege, der noch ein bisschen älter ist als ich, der sehr, sehr viele Erfolge gehabt hat, Otto Rehagel, er hat irgendwann mal richtig gesagt, in einem Spiel ist alles möglich.
Friedhelm Funkel, ein Rheinländer, von Geburt an Fußballer, geboren 1953 in Neuss, gegenüber von Düsseldorf ist das. Und ihr Vater hat sie damals direkt beim VfR Neuss als Mitglied angemeldet, schon als Baby.
Ja, das ist richtig. Mein Vater hat selber beim VW 06 Neuss gespielt. Das war auch ein ganz, ganz guter Spieler. Er hat, hat es geschafft bis in die dritte Liga. Und ich bin als kleiner Bub schon immer mit zur Anlage an der Hammerlandstraße, hieß das damals, gegangen und die Spiele mir angeschaut. Und dann habe ich irgendwann mit 8 oder 9 Jahren auch angefangen. Vorher natürlich auf dem Schulhof gespielt, auf Bolzplätzen, die es ja heute nicht mehr gibt, gespielt.
Auch so Straßenmannschaften?
Ja, wir haben Straßenmannschaften gehabt. Ich habe auf der Alemannenstraße gewohnt. Wir haben gegen Plankstraße, Leostraße und so weiter gespielt. Und wir kannten nur Fußball. Wir kannten damals wirklich, das ist ja jetzt 60 Jahre her, 55, 60 Jahre her, da gab es nichts anderes. Und wir haben alle Fußball gespielt, alle Jungs haben Fußball gespielt. Und das war sehr, sehr schön. Und mit 9 Jahren ungefähr habe ich dann im Verein angefangen, beim VW 06 Neuss, und habe da alle Jugendmannschaften durchlaufen. Und so mit 14, 15 habe ich gedacht, ja, das wäre ja schön, wenn du Profi werden könntest, und habe alles dafür getan, habe auf einiges verzichtet, was man vielleicht mit 16, 17, 18 auch früher schon gerne gemacht hat.
Also Sie sind nicht rausgegangen, getrunken,
genau,
geraucht, ne? Alles nicht.
Genau. Das habe ich alles nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, das kannst du später alles, kannst du alles nachholen, das kannst du später alles machen. Und dann habe ich tatsächlich mit 19 geschafft, zu einem Zweitligisten zu gehen, nach Bayer 05 Uerdingen. Und damals hieß das noch Regionalliga West, das war die zweite Liga. Und habe meinen Weg kontinuierlich in die Bundesliga geschafft und war dann von 80 bis 83 Spieler hier beim 1. FC Kaiserslautern und auch mit der damaligen Mannschaft schon mal in einem Pokalendspiel gegen den VfB gegen Eintracht Frankfurt in Stuttgart, was wir damals leider 3-1 verloren haben. Und tatsächlich 40 Jahre später bin ich wieder in einem Pokalendspiel, wieder mit dem 1. FC Kaiserslautern. Also solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
Und Sie sind aber anfangs auch noch zweigleisig gefahren, also bevor es mit dem Profifußball losgegangen ist. Sie haben ja eine Ausbildung Großhandelskaufmann gemacht.
Ja, ich habe eine Ausbildung als Großhandelskaufmann gemacht, weil damals habe ich die Hauptschule verlassen, da war ich 14, und da wusste man ja noch nicht, wirst du Profi, kannst du Profi werden, schaffst du das, wie lange kannst du Profi sein, bleiben, um deinen Unterhalt zu verdienen, und habe dann eine 3-jährige Lehre als kaufmännischer Angestellter gemacht zum Großhandelskaufmann und in einer großen Firma in Neuss, Elektrofirma, und der Chef davon war ein ganz großer Gönner und mit 10 würde man heute sagen vom VW 06 Neuss, Entschuldigung, und habe dann auch noch immer zum Training frei bekommen und habe dann 3 Jahre eben auch die Kaufmannsprüfung erfolgreich bestanden, war ein Jahr als kaufmännischer Angestellter dann in dieser Firma tätig, wobei ich ehrlich sagen muss, ich war mehr beim Training als in der Firma. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich das Zeug dazu hatte, vielleicht Profi zu werden, und ich habe wirklich alles dafür getan. Und habe dann meinen Wunsch und meinen Traum verwirklichen können. Und das bis heute, von 73 bis heute, das sind ja auch ein paar Jahre. Und Fußball ist einfach mein Leben.
80er Jahre waren Sie, Sie haben es angesprochen, ja schon mal beim 1. FC Kaiserslautern, und zwar als Spieler. Also Sie sind jetzt in eine vertraute Ecke gekommen. Und ja. Aber da waren Sie irgendwie ein völlig anderer Typ, oder? Lange Haare, Vollbart, grimmiger Blick.
Furchtbar. Wenn ich das sehe, wenn ich heute die Bilder sehe, wie ich damals ausgesehen habe, also grausam. Aber das sagen die heutige Spielergeneration, die sagt das vielleicht in 40 Jahren auch, wie die heute aussehen. Nur die können es nicht mehr ändern. Die sind von oben bis unten tätowiert. Ja, das kriegt man nicht mehr so schnell weg wie Haare schneiden oder Bart stutzen oder was weiß ich. Ja, das sind halt so Jahresabschnitte, Momente, die man, wo man sich in diesem Outfit einfach wohlfühlt. Ne? Heute würde ich das nicht mehr, aber damals haben viele längere Haare gehabt, viele haben Bärte gehabt, das war ja kein Bart, das war ja ein Rauschebart.
So, Sie sind so zugewachsen, ich habe die Bilder gesehen, Sie sind zugewachsen.
Ja, 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 genau, ich bin zugewachsen gewesen und das würde ich ja heutzutage nie mehr machen. Aber das gehörte damals dazu und das war ja auch die Zeit, in der ich hier war. Und es hat Gott sei Dank, oder die Zeit ist irgendwann dann auch vorbeigegangen. Dann ist der Bart kürzer geworden, dann sind die Haare kürzer geworden. Und ich glaube einfach, dass mir das viel, viel besser steht.
Und Sie waren im Mittelfeld und waren da überall unterwegs? Also auch Libero, Stürmer, Außenverteidiger oder...
Ja, ich habe die Gabe gehabt, wirklich auf allen Positionen ordentliche Leistungen zu bringen. Am liebsten habe ich natürlich im Sturm gespielt, weil ich eine gewisse Phase gehabt habe, wo ich da auch sehr, sehr viele Tore geschossen habe. Und die Tore zu schießen ist natürlich nach wie vor mit am schönsten. Und das habe ich hier in Kaiserslautern gemacht, das habe ich in Uerdingen gemacht und bin dann aber, wenn der ein oder andere Spieler mal ausgefallen ist, verletzt war oder gesperrt war, hat mich der Trainer dann schon mal gefragt, du traust dir zu, auch auf der Position zu spielen? Da habe ich gesagt, Trainer, ich spiele alles, Hauptsache ich spiele. Und habe dann immer mein Bestes da auch versucht und gegeben. Und einer meiner größten Förderer war ja nun einmal Kalli Feldkamp, der auch sehr lange und erfolgreich hier in Kaiserslautern trainiert hat. Der hat mir sehr, sehr vertraut. Der ist auch dann noch 3 Jahre mein Trainer in Uerdingen gewesen, als ich zurückgegangen bin. Und das ist einer der größten Persönlichkeiten, die ich im Trainergeschäft kennengelernt habe, schätzen gelernt habe und auch als Mensch. Und Kalli hat mir schon damals sehr, sehr viel gegeben.
Was ich interessant finde, jetzt als Trainer stehen Sie so für große Ruhe. Und wenn ich so Artikel lese über Sie damals als Spieler, da sagen Sie auch in einem Interview, ich war link, ich war schrecklich. Also da waren Sie irgendwie ganz anders unterwegs.
Ja, ich bin ja auch heute noch am Spielfeldrand nicht mehr immer so ruhig, wie ich manchmal vielleicht wirke. Sieht man ja daran, dass ich in der kurzen Zeit, die ich jetzt hier bin, auch 3-mal eine gelbe Karte vom Schiedsrichter bekommen habe und in den letzten Spielen mich schon sehr, sehr zurückhalten musste, sonst wäre ich einmal gesperrt gewesen. Das wollte ich unter keinen Umständen in meiner kurzen Zeit, die ich hier bin. Also ich habe da schon, aber ich glaube, dass ich eine sehr, sehr große Ruhe auf die Mannschaft ausstrahle, auf das Umfeld aufstrahle, weil ich so viel schon erlebt habe. Um auf den Spruch zurückzukommen, ich war link, das ist richtig. Ich habe alles versucht, was erlaubt war, aber auch einiges gemacht, was nicht erlaubt war, um der Mannschaft zu helfen. Und da habe ich dem einen oder anderen Torwart bei einem Eckball schon mal auf dem Fuß gestanden, dass er nicht hochspringen konnte. Damals konnte man das, da gab es noch keine Videokameras, da gab es keinen Kölner Keller, das konnte man nicht kontrollieren, das konnte man auch nicht immer sehen, weil ein Schiedsrichter hat ja auch nur 2 Augen und er kann nicht überall hingucken. Und ich habe immer dann auf den Schiedsrichter geguckt, wenn er weggeguckt hat, habe ich irgendwas gemacht, was nicht erlaubt war. Und das hat uns einige Male dazu verholfen, Spiele zu gewinnen. Und das will man ja als Fußballer. Und nach dem Spiel war ich dann in der Tat schon wieder ein ganz anderer Mensch und habe dann auch die Wut der Gegenspieler dann auf mich genommen, die dann aber auch nachher wieder ein bisschen verflogen war. Wichtig war, dass wir sportlichen Erfolg gehabt haben. Und dafür habe ich wirklich sehr, sehr vieles gemacht.
Alles für den guten Zweck, oder Herr Funkel? Alles für den guten Zweck.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Über 50 Jahre im Profifußball als Spieler und Trainer. Und es gibt diese Spiele, die man nicht vergisst. Bei einem der größten bis heute für den FCK waren Sie dabei. 81-82, ja, war der erste FC Kaiserslautern international erfolgreich. Klar, Madrid, UEFA Cup Viertelfinale, Hinspiel 1-3 verloren und dann... Magisch, Rückspiel am Betzenberg 5-0 und Sie schießen 2 Tore. Sind das auch so diese Spiele, wo man anschließend immer sagt, es ist ein Wunder?
Ja, das war auch ein Wunder damals. Real Madrid hat damals den gleichen Stellenwert gehabt, wie sie heute haben. Eine der besten Mannschaften der Welt, immer mit unglaublichen Stars ausgestattet. Ja, Spieler, die auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, spanischen Meisterschaften, Europapokal immer geglänzt haben. Und wir als kleines Kaiserslautern haben dann nach dem Hinspiel uns auch kleine Möglichkeiten ausgerechnet. Aber dass das natürlich ein 5:0 wird, dass das ein Spektakel geworden ist. Wenn Sie jetzt darüber gesprochen haben, ich Ihnen antworte, denke ich natürlich, kann ich jede Szene, kann ich zurückrufen, kriege ich Gänsehaut, weil im Stadion, das war Wahnsinn, was da los war. Dann schießt man selber noch 2 Tore relativ früh am Anfang. Und dann haben wir daran geglaubt, dass wir tatsächlich Real Madrid aus dem Viertelfinale rauswerfen können. Die Madrilenen sind dann sehr, sehr unsauber geworden, schlechte Verlierer. Sie haben dann im Laufe des Spiels 3 rote Karten bekommen, weil sie einfach mit der Situation nicht zurechtgekommen sind, dass eine deutsche Mannschaft, die noch nicht mal, sag ich mal, eine oder zur Spitze in Deutschland gehört haben, sie so demütigen. Und dann haben wir das 3:0 gemacht, das 4:0 gemacht, das 5:0 gemacht und ja, das war wie im Traum. Das war wie im Traum und das wird natürlich immer in Erinnerung bleiben. Für mich hier in Kaiserslautern da mitspielen zu dürfen, auch mitentscheidende Tore geschossen zu haben. Und ich glaube, dass das die Menschen hier in Kaiserslautern wirklich nie vergessen werden. Ich spüre das, wenn ich in der Stadt bin, in den letzten Wochen, da hat man auch viel von früher gesprochen, zumindest die Menschen, die das schon erlebt haben, die ja auch ein bisschen älter sind. Und das ist einfach immer wieder schön zu hören, dass darüber so heute noch gesprochen wird.
Ja, wenn man so an früher denkt, Sie wollen das gar nicht so oft immer erwähnen oder erzählen, aber es hat sich ja total verändert. Es sind ja Welten. Also wenn ich dann lese, dass früher im Mannschaftsbus noch geraucht wurde, ja, auf der Fahrt.
Ja, das ist in der Tat früher so gewesen. Das ist in den letzten, würde ich mal sagen, ja, in den letzten 20 Jahren ist das viel, viel, viel weniger geworden. Ich kenne jetzt zum Beispiel aus den Mannschaften, wo ich zuletzt trainiert habe, kaum jemanden, der noch geraucht hat. Ja, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Damals zu meiner aktiven Zeit, und da gehörte ja 1980 noch dazu, ist in der Tat, haben die Trainer im Bus geraucht. Viele, viele Trainer haben geraucht. Einige Spieler, ja, ob das einer der bekanntesten, Felix Magath, der halt immer im Bus geraucht hat, aber auch einige andere. Und ja, das hat niemanden gestört. Und heute ist das, wie gesagt, undenkbar. Es hat sich so, so viel verändert in den letzten 50 Jahren. Und ich habe das große Glück gehabt, alle diese Veränderungen miterleben zu dürfen. Und das ist im Laufe der Jahrzehnte sehr, sehr spannend gewesen und ist bis zum heutigen Tag. Es wird immer spannender, es kommen immer wieder neue Veränderungen dazu, wie im normalen Leben auch, wie in Ihrem Beruf, wie in anderen Berufen. Und das dann eben mit begleiten zu dürfen, miterleben zu dürfen, ist schon schön.
Eine ganz große Veränderung sehen wir auch gerade bei der Fußball-Europameisterschaft, also die steht an. Donnerstag wurde der Kader vorgestellt, aber vorher waren die meisten ja schon über alle möglichen Kanäle klar. Also Tagesschau, Instagram, Dönerbude, Bäckerei, Oma Lotti. Haben Sie das verfolgt?
Nee, das habe ich nicht verfolgt und das ist dann auch nicht mehr meine Fußballwelt. Aber das gehört dazu. Das gehört scheinbar in der heutigen Zeit dazu. Ich habe mich amüsiert darüber und habe mir gedacht, jetzt stellen Sie schon beim Bäcker vor und wie Sie das gesagt, in der Tagesschau und bei einem Tätowierer ist, glaube ich, einer vorgestellt worden. Das gehört zu der heutigen in die heutige Zeit und das muss man ja nicht alles so gut finden. Ich akzeptiere das und man kann aber auch damit das den einen oder anderen Scherz machen. Das hat man ja jetzt auch mitbekommen, dass ein Spieler nominiert worden ist. In irgendeiner Sendung war das, glaube ich. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Also das ist immer ein zweiteiliges Schwert. Ne? Dann kommen Meldungen, die gar nicht stimmen. Das finde ich jetzt auch nicht so glücklich, auch wenn das ein- oder zweimal passiert ist. Das war bei der früheren Bekanntgabe des Kaders unmöglich. Aber auch das gehört dazu. Also man muss in der heutigen Zeit sehr tolerant sein, um einige Dinge eben auch zu akzeptieren.
Sie als erfahrener Trainer, warum gibt es 4 Torhüter jetzt im Kader der Fußballnationalmannschaft für die EM?
Ja, es kann ja immer mal was passieren. Es kann sich immer mal einer verletzen,
aber
krank
vier
werden. Ja, du brauchst auch die Torleute fürs Training. Ja, es spielen ja immer nur 10, 11, 12, 13, 14 Feldspieler. Und die nicht spielen, müssen ja häufiger trainieren. Und der Torwart, der spielt, wird nicht am Training teilnehmen. Dann werden das die anderen drei. Und die beiden, die weniger spielen, sind in jeder Trainingseinheit dabei, weil du diese Spielformen, die du da machst, dann brauchst du ja Torhüter. Und darum werden unter anderem auch vier Torleute trainiert, die alle gebraucht werden. Und wenn es nur in Anführungsstrichen fürs Training ist, weil es muss Training stattfinden und da braucht man diese Torhüter einfach.
Über Thomas Müller wurde gesagt, er verbindet. Also er kann mit denen, die rappen, und er kann mit denen, die jodeln. Ja, das war so die Beschreibung. Ist
ja,
so jemand
ja,
wichtig?
Ja, ganz wichtig. Thomas kann alles, glaube ich. Thomas kann alles. Ja, der kann nicht nur rappen und jodeln, der kann Sulki fahren, der kann Späße machen. Thomas Müller ist einfach ein geiler Typ, wenn ich das so sagen darf. Der ist so angenehm, so positiv, und ich kenne keinen Spieler, der unmittelbar nach dem Spiel so präzise und gute Aussagen, Analysen macht wie Thomas Müller. Das muss ich einfach an dieser Stelle mal sagen. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch, der andere mitreißen kann, der die Rolle, die er bei der Nationalmannschaft jetzt hat, zu 1000% annimmt. Er weiß, dass er nicht immer oder vielleicht selten von Anfang an spielt, aber der Mannschaft, wenn er reinkommt oder in den einzelnen Trainingseinheiten, die ich eben angesprochen habe, oder beim Essen oder wenn die irgendwelche Freizeittermine haben, wenn die, weiß ich, vielleicht mal Golf spielen oder Paddel spielen oder irgendeine Abwechslung auch machen, das brauchst du, wenn du so lange zusammen bist. Ich hoffe, dass die 4 Wochen zusammen sind und nicht wie bei den letzten W und EM schon nach 10 Tagen wieder nach Hause fahren können. Ja, aber davon gehe ich aus. Und da ist Thomas ein ganz, ganz wichtiger Mann, oder ist ein ganz, ganz wichtiges Mannschaftsmitglied, weil er aufgrund seiner Erfahrung so viel erlebt hat. Und dem einen oder anderen jungen Spieler, der ja jetzt dabei ist, Mittelstädt ist neu, Anton ist neu, das sind ganz andere Erfahrungen, als wenn du mit deiner Mannschaft ein Bundesligaspiel machst, eine Europameisterschaft. Das ist schon Druck. Da erwartet ganz Deutschland was von dir, und da kann er mit seiner Erfahrung den jüngeren, unerfahreneren Spielern wirklich sehr, sehr viel mitgeben.
Jetzt wird viel diskutiert, warum Leon Goretzka und Mats Hummels nicht dabei sind. Ja, zwei meinungsstarke Spieler. Und Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, sagt: Ich brauche nicht unbedingt die 26 Besten in Deutschland. Ich brauche die 26, die zusammenpassen. Können Sie das als Trainer gut nachvollziehen?
Das kann ich 100% unterschreiben. Man braucht nicht immer die beste Mannschaft oder die besten Spieler. Man muss die beste Mannschaft haben. Man muss nicht immer die besten individuell Spieler haben, die am besten sind. Das kann ich nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man hoffentlich 3 oder 4 Wochen zusammen ist, darf es keine Spieler geben, die innerhalb einer Truppe Frust schieben, weil sie eben den Anspruch haben, immer in der Anfangsformation zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei Goretzka und Hummels ist, ob sie nicht vielleicht auch bereit gewesen wären, sich in der Gruppe einzuordnen und auch damit leben könnten, wie Thomas Müller. Der kann das 1000%, nicht immer von Anfang an zu spielen. Das sind Spieler, die es gewohnt sind, immer von Anfang an zu spielen, bei Bayern, in Dortmund, und haben, und das muss man nur mal sagen, in den letzten Wochen wirklich richtig, richtig gute Leistungen gebracht. Aber ich kann auch Julian verstehen, dass er Spieler dabei haben will, die brennen. Wobei ich nicht sagen will, dass die anderen beiden vielleicht nicht brennen würden. Es ist immer eine schwierige Entscheidung für einen Trainer, und die Entscheidungen eines Trainers, egal wo, werden immer diskutiert. Aber ein Trainer muss Entscheidungen fällen, und die wird nicht immer allen gefallen. Und wenn über die beiden Spieler jetzt nicht diskutiert worden wäre, warum sind die nicht dabei, dann wären ja 2 andere Spieler nicht dabei. Da wäre möglicherweise über diese Spieler diskutiert worden. Das muss ein Trainer wissen, das weiß jeder Trainer, und damit muss jeder Trainer auch leben. Auch wenn dann Unzufriedenheit von außen aufgrund der Entscheidungen oftmals gesagt wird. Unzufriedenheit.
Es sind schwierige Gespräche, so Trainer, Spieler. Du bist nicht dabei. Wie war das für Sie, wenn Sie das als Spieler gehört haben vom Trainer?
Ja, das war nicht so einfach, das dann so hinzunehmen. Auf der anderen Seite bleibt ja nichts anderes über. Und ich bin ein Mensch, der auch heute von jedem Einzelnen viel Respekt erwartet, weil man von mir auch Respekt erwarten kann. Und da muss ich das einfach respektieren. Da darf ich mich nicht beleidigt in die Ecke zurückziehen und die nächsten Trainingseinheiten vielleicht aufgrund von Verärgerung und so weiter nicht mehr gut trainieren. Damit hilfst du weder der Mannschaft noch dir selber. Dann kommst du vielleicht längerfristig nicht mehr in die Mannschaft zurück und dann gibt es nur ein Ziel, du musst arbeiten im Training. Du musst in den nächsten Tagen, Wochen auf dem Trainingsplatz zeigen, dass du unbedingt in die Mannschaft zurück willst und nicht die beleidigte Leberwurst spielen. Und das ist früher der Fall gewesen, das ist auch in der heutigen Zeit der Fall, dass dann Spieler die falsche Reaktion zeigen. Das ist nie gut und kann man aber heute genauso wenig ausschließen, wie das früher der Fall war.
Und umgekehrt, wenn Sie das Gespräch als Trainer führen müssen, wenn Sie jemandem sagen müssen, du bist nicht dabei, ist das immer noch schwer?
Das ist immer noch schwer. Ja, das fällt mir immer noch schwer, wenn ich einem Spieler sagen muss, dass er nicht in der Anfangsformation steht. Das ist noch ein bisschen leichter, dann ist man ja zumindest im Kader dabei am Spieltag, fährt mit ins Stadion, hat die Möglichkeit eingewechselt zu werden. Aber Spielern dann zu sagen nach dem Abschlusstraining, so, ihr seid nicht im Kader, ihr müsst morgen, wenn die anderen am Spieltag spielen, Spielersatztraining machen, morgens mit zu 5, zu 6 oder zu 7, je nachdem, wie groß der Kader ist, das ist nach wie vor für mich nicht angenehm. Früher muss ich auch ehrlich sagen, noch größere Probleme damit gehabt. Aber mit der Erfahrung weiß man einfach, dass man das machen muss. Und dann erwarte ich, wie gesagt, das, was ich eben gesagt habe, Respekt vor meiner Entscheidung von den Spielern. Die können sauer sein, die können enttäuscht sein, die können, was weiß ich, das ist alles menschlich nachvollziehbar. Aber sie dürfen nicht so frustriert sein, dass sie tagelang beleidigt sind oder sonst irgendwas. Dann wird es doppelt schwer, irgendwann in den Kader zurückzukommen. Man kann es nicht allen recht machen. Ja, das geht einfach nicht. Dafür sind die Kader zu groß heute. Dafür dürfen nur 10 Feldspieler anfangen. Du kannst Gott sei Dank heute bis zu 5 Spielern einwechseln. Das ist schon eine Erleichterung gegenüber früher. Aber Entscheidungen, die ein Trainer fällen muss, das fällt mir auch heute noch sehr, sehr schwer.
Sie haben viele Mannschaften trainiert, einige ganz normal und lang. Ja, also Fortuna Düsseldorf war eine ganz besondere Beziehung. Bei anderen wurden Sie tatsächlich in Notsituationen gerufen, wie beim FCK. Ist es so, dass ein Trainerwechsel, der manchmal so schnell kommt, wirklich so einen Unterschied macht?
Ja, das ist... Ich sag mal, da gibt's auch keine Garantie für. Da gibt's keine Garantie für, sondern man muss sich in die Mannschaft so schnell wie möglich hineindenken. Man hat ja nicht die Möglichkeit, sich lange damit zu beschäftigen. Man erfährt das ja manchmal erst 2, 3 Tage vorher, dass man die Möglichkeit hat, eine andere Mannschaft zu trainieren, weil der Kollege kurzfristig freigestellt worden ist. Und dann hilft natürlich, wie in jedem Beruf, die Berufserfahrung und das Alter und so weiter, das relativ schnell möglicherweise hinzubekommen. Aber auch das klappt manchmal und manchmal nicht. Es ist keine Lösung, die immer zu 100% klappt. Das kann man ausschließen. Und die eine oder andere Trainerfreistellung ist aus meiner Sicht, ich beobachte die Fußballszene ja auch sehr, sehr intensiv, manchmal viel zu früh, kenne allerdings auch nicht die internen Gründe. Und manchmal denkt man, puh, da hätte vielleicht ein neuer Impuls gut getan. Und so denken die Verantwortlichen ja auch. Da immer die richtige Entscheidung zu treffen, das geht nicht.
Und dann kommen Sie zum FCK. Da gibt es auch so ein Strafregister, glaube ich, oder? Und beim ersten Spiel sind Sie fällig, weil morgens am Frühstückstisch Ihr Handy klingelt. Super Einstieg.
Ja, das war ein super Einstieg, das stimmt. Das stimmt. Das ist das, was man sich als Trainer nicht wünscht, ja, direkt bestraft zu werden. Aber auch das habe ich natürlich relativ entspannt dann auch aufgenommen. Ich habe in der Tat, ich habe einfach vergessen, den Ton auszustellen. Es waren noch nicht allzu Spieler. Ich bin beim Frühstück, weil ich sehr früh beim Frühstück bin, aber 2 waren schon da und Da klingelte das, ich sofort auf ausgedrückt und die beiden haben keine Reaktion gezeigt, aber ich wusste genau, dass sie das gehört haben. Ich meine, ich war ja auch mal Spieler und ich weiß ja, wie die Spieler denken. Und bin dann auch nach dem Frühstück rausgegangen und habe überhaupt nichts gesagt und war mir aber bewusst, dass ich das natürlich nicht verschweigen kann und habe dann in der Spielbesprechung vor dem Spiel habe ich dann halt damit angefangen, Männer, Kevin war ja heute Morgen schon beim Frühstück und er wird gehört haben, dass mein Handy gebimmelt hat. Ich zahle natürlich und dann habe ich gefragt, was muss man denn zahlen? Und dann sagte der Kevin, ja, 50 Euro.
So viel? 50 Euro?
Ja.
Also nicht irgendwie mal 5 Euro in die Kasse? Okay.
Nein. 50 Euro und dann habe ich allerdings gesagt, ja, das Trainerteam ist doppelt zu bestrafen, weil denen darf das gar nicht passieren. Und dann habe ich 100 Euro in die Mannschaftskasse gezahlt und da war das Gelächter natürlich auch groß. Es war gute Stimmung da. Der Trainer muss bezahlen. Das fanden die eigentlich auch ganz gut. Und damit war das Thema auch erledigt. Und danach habe ich schon noch mehr darauf geachtet, dass mein Handy ausgeschaltet ist, wenn ich mit der Mannschaft beim Essen oder bei der Besprechung bin.
Jetzt geht es am Betze nicht weiter. Also nach der Saison jetzt ist Schluss. Und was machen Sie dann? Wie sieht Ihr schönes Leben dann wieder aus, aus dem Sie ja raustelefoniert wurden?
Ja, ein ganz wichtiges Wort von Ihnen war jetzt schön. Also ich will es mir schön machen. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich mir jetzt auch wieder verdient, weil es war wirklich sehr, sehr stressig und hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. Ich werde wieder mehr Zeit für meine Frau, für meine Kinder haben, für meine Enkelkinder haben, für meine Freunde haben. Wir werden einige Urlaube machen in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann habe ich, glaube ich, wieder viel, viel Kraft getankt. Ich werde viel Sport machen, Tennis, Paddle habe ich eben schon gesprochen bei der Nationalmannschaft. Das spiele ich auch sehr gerne. Ja, ich werde joggen gehen, ich werde ein bisschen was im Kraftraum machen, um einfach gesund, geschmeidig zu bleiben. Und dann ist der Tank wieder voll und dann ist es nicht auszuschließen, dass ich vielleicht im nächsten Jahr eine ähnliche Aufgabe irgendwo, was weiß ich wo, wieder übernehmen werde.
Sie waren direkt am Anfang auch in unserem Podcast Nur der FCK und da gibt es am Ende immer einen kurzen Fragebogen und eine Frage, wen würden Sie gerne mal treffen? Und da sagen Sie im Podcast Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dann witzeln Sie noch rum alle, ja, so von wegen, ja, wenn wir ins Pokalfinale kommen, dann sehe ich ihn ja vielleicht in Berlin. Ja, und jetzt sind Sie da, kann also passieren, dass Sie ihn treffen.
Ja, das wäre natürlich toll, wenn ich da 2, 3, 4, 5 Minuten vielleicht Zeit hätte, mit ihm ein bisschen zu quatschen. Ich weiß ja, dass er auch Fußballfan ist und ich habe ganz, ganz großen Respekt vor Politikern, der gerade auch für einen Bundespräsidenten, die immer ganz, ganz schwere Aufgaben haben, die ja noch weniger richtig machen können als wir Trainer. Ja, also da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor und es wäre schön, wenn wir uns ein paar Minuten, ja, ganz kurz einfach mal austauschen könnten.
Ja, ich habe die Statistik. Frank-Walter Steinmeier hat beim TuS Brakelsieg gespielt und da 1976 ein Tor geschossen. Da haben Sie doch eine Gesprächsgrundlage.
Ja, da haben wir eine Gesprächsgrundlage und da frage ich ihn natürlich, ob er Torwart war oder warum er so wenig Tore geschossen hat. Also ein Tor ist in der Tat sehr, sehr wenig.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit FCK-Trainer Friedhelm Funkel. Ja, die Liga geschafft, Pokal im Blick und Sie lieben kölsche Karnevalslieder. Sie konnten dieses Jahr gar nicht Karneval feiern, oder? Februar am Betze angefangen?
Doch.
Haben Sie trotzdem gemacht?
Ja, ich konnte Karneval feiern, weil ich ja hier Aschermittwoch angefangen habe. Und da ist in Köln und überall der Karneval ja schon vorbei.
Perfektes Timing.
Ja, also ich konnte im Vorfeld die ein oder andere Sitzung besuchen, was ich ja sehr gerne mache. Zum Beispiel bei der Sitzung vom 1. FC Köln, die eine eigene Karnevalssitzung jedes Jahr haben. Da werde ich immer wieder eingeladen und die habe ich natürlich verfolgt und bin mit Freunden auch ein oder zweimal in Köln in Kneipen unterwegs gewesen. Das ist einfach sehr, sehr schön und das konnte ich genießen und der FC Köln hat, der 1. FC Kaiserslautern hat in der Tat rechtzeitig nach Karneval angerufen.
Und zum Pokal, vielleicht hilft ja ein Halleluja mit den Brings. Hören wir jetzt.
Ja.
Alles wird gut, alles haut hin, kommt ja da im Text vor. Das wünsche ich Ihnen. Tschüss, Herr Funkel.
Ja, vielen, vielen Dank und es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.